Menschen und Karrieren, der HR-Podcast von Eventa.
Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge des Eventa-Podcasts Menschen und Karrieren. Passend zu unserem 35-jährigen Firmenjubiläum gibt es diesmal eine ganz besondere Folge. Wir blicken heute gemeinsam hinter die Kulissen der Eventa-Geschichte. Unsere Gründerin Christiane Meyer und ihr Sohn, Managing Partner Martin Meyer, lassen die letzten 35 Jahre Revue passieren und zeigen uns, wie die Erfahrungen von damals ihren Blick auf die Zukunft geschärft haben. Es geht um Mut, echte Pionierarbeit und die Menschen, die HR in der Dachregion geprägt haben. Viel Spaß beim Interview. Eventa. Wir feiern dieses Jahr Geburtstag. Und zu diesem Jubiläum wartet heute ein ganz besonderes Interview auf euch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast-Special, liebe Frau Meyer.
Grüß Gott.
Lieber Martin.
Hallo.
Schön, dass wir euch beide heute persönlich am Mikrofon haben. Mein Name ist Martina Bawitzki, ich bin Marketingmanagerin bei Eventa und darf euch heute durch diese Folge führen. Denn eins ist klar, unser Firmenjubiläum ist auch eng verbunden mit eurer Familiengeschichte. Bevor wir also ganz nach unserem Jubiläumsmotto mehr Zukunft denn je nach vorne blicken, reisen wir erst einmal 3 Jahrzehnte zurück. Ich habe ein paar spannende Fragen im Gepäck, die mich und sicher auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer brennend interessieren. Also legen wir gleich los. Liebe Frau Meyer, wir schreiben das Jahr 1991. Wenn Sie zurückblicken, was war da der eigentliche Funke für die Gründung von Eventa? Gab es diesen einen Jetzt-oder-nie-Moment, in dem Sie alle Zweifel oder letzte Zweifel über Bord geworfen haben?
Nein, diesen einen Moment gab es nicht. Dieser Moment hat sich wahrscheinlich aufgebaut auf mehrere Jahre. Und ich muss da kurz zurück in meine Geschichte gehen. Ich bin relativ jung, nämlich mit 23 Jahren zufälligerweise in eine Unternehmensberatung gekommen. Hat mir sehr gefallen, war ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Und diese Unternehmensberatung hat sich dann in den 70er Jahren eigentlich Richtung Personalberatung hin entwickelt. Ich bin dabei geblieben, habe dort schöne Karriere gemacht, habe auch nie ein Problem gehabt, dass ich eine Frau war und die kriegt nicht so viel bezahlt wie ein Mann. In den 80er Jahren, meine Kinder sind dann doch schon erwachsener geworden, hat irgendwie ein bisschen etwas gefehlt. Dieses bisschen etwas, kannst du das selber auch oder nicht? Und ich habe mit meinem damaligen Chef eigentlich, kann man sagen, 2-3 Jahre darüber gesprochen, ob es nicht eine Beteiligung für mich gäbe, eine kleine Beteiligung, sodass dieser Funke vielleicht gestillt wird. Ja, im Endeffekt hat es diese Beteiligung nicht gegeben. Wir sind ziemlich im Bösen auseinandergegangen. Und wenn man es wienerisch ausdrücken will, ich bin rausgeschmissen worden und war da sehr, sehr beleidigt, muss ich sagen. Da hat man mich tief in meinem Stolz getroffen und ja, ich wollte allen zeigen, wie gut ich bin und dass ich es kann. Und wenn Sie so wollen, das war dann der Funke der Eventa.
Danke fürs Teilen, Frau Meyer. Martin, du hast ja auch die Anfangstage damals, ich glaube, als Maturant oder auch als Student miterlebt. Welche Erzählungen oder auch Bilder aus dieser Zeit sind dir denn am stärksten in Erinnerung geblieben? Also wann wurde dir auch bewusst, was deine Mutter da eigentlich aufbaut?
Also was mir sicher in Erinnerung geblieben ist, sind die sehr, sehr langen Arbeitsstunden meiner Mutter zum damaligen Zeit. Also ich erinnere mich, ein 12-, 14-, 15-Stunden-Tag war die Regel, war nicht die Ausnahme. Etwas, was ja heutzutage für viele Menschen undenkbar ist. Man muss aber auch dazu sagen, es war natürlich damals auch das Kommunikationsverhalten ein anderes. Also ich erinnere mich noch sehr gut, es war noch vor den Mobiltelefonen, das heißt, wenn man beispielsweise Kandidaten sprechen wollte, war es eigentlich nur möglich, diese am Abend anzurufen, in aller Regel noch am Festnetz. Also für die, die sich an das noch erinnern können, das waren noch die Telefone, die an einem fixen Kabel irgendwo in der Wohnung gehangen sind. Und diese Telefonate, wie gesagt, hat meine Mutter dann sehr oft am Abend geführt. Und das ist mir eigentlich sehr in Erinnerung geblieben, weil das doch so ganz anders ist, wie wir heute natürlich auch arbeiten, ja.
Ein spannender Punkt, den ich auch noch auf dieses Gründungsjahr beziehen möchte, ist die Wahrnehmung von Unternehmen. Wenn wir jetzt bei 1991 bleiben, bei Juventa beschäftigen wir uns ja auch viel mit Arbeitgebermarken. Frau Meier, hat man 1991 in Personalanzeigen überhaupt schon zwischen dem Unternehmen an sich und einer Arbeitgebermarke unterschieden oder wie war das damals?
Also ich glaube, unterschieden definitiv hat man nicht. Aber es hat schon so etwas wie Marken von Unternehmungen gegeben, wo man gerne hingegangen ist. Ich denke nur, weil der Martin war ja Wirtschaftsuniversitätsstudent und eine der Firmen, wo, glaube ich, alle hingehen wollten, war McKinsey. Und so hat es schon ein paar Marken gegeben, wenn ich mir da denke, so große Marken wie Unilever, die waren auch so begehrt. Ja? Es hat den Begriff Arbeitgebermarke nicht gegeben, aber so die Gedanken dazu waren schon da.
Weitere Marke, die mir noch so in Erinnerung geblieben ist, war damals IBM. Ne? Also man kann ja sagen, dass eine ganze Riege, eine ganze Generation von Top-Managern, die jetzt alle in Rente sind, irgendwie aus diesem IBM-Stall herauskamen. Ja? Also ich glaube, es gab das immer so Leitbetriebe. Es gab sicher damals noch nicht diese Tech-Firmen, wie wir sie heute kennen. Microsoft war in den Anfängen, Google, glaube ich, noch gar nicht gegründet. Apple auch in den Anfängen und von den Social-Media-Companies gar nicht zu sprechen. Aber es waren eben die eine oder andere. Ich erinnere mich, Erdölkonzerne waren ein großes Thema. Also ich selbst hatte die Ehre, sehr gut studieren zu können und war so einer der Top-Absolventen meines Jahrganges. Und dann haben sich schon auch so die großen europäischen Arbeitgeber um uns bemüht. Das waren einerseits die Unternehmensberatungen wie McKinsey oder Boston Consulting, aber eben auch, ich erinnere mich, BP, OMV schon damals, ein großer Name. Die Banken haben damals begonnen, insbesondere dann mit der Ostöffnung Anfang der 90er Jahre. Also damals eine Raiffeisen International, eine erste, eine CA, eine Kreditanstalt, auch die war damals noch ein Top-Name, eine Girokredit, das sind alles Organisationen, die es heute so nicht mehr in Österreich gibt, aber die dann in anderen Strukturen aufgegangen sind. Aber dort wollte man schon hin. Also wenn man es geschafft hat, dort ein Praktikum zu ergattern oder gar, ich erinnere mich, McKinsey hat dann teilweise auf europäischer Ebene rekrutiert. Also wenn du es geschafft hast, zu so einem Recruiting-Event nach Brüssel eingeladen zu werden, na, das war schon was.
Ja. Das war schon ein Highlight, ja. Kommen wir mal zurück zu unserer Zeitreise auch wieder. Und sprechen auch über die Staffelübergabe, also auch den Generationswechsel im Unternehmen. Martin, du bist ja 2000 eingestiegen. Frau Meier, war denn für Sie von Anfang an klar, dass die Nachfolge in der Familie bleiben soll? Oder gab es da auch einen Moment, in dem Sie dachten, ah, das tue ich meinem Sohn lieber nicht an? Oder wie emotional war denn diese Übergabe auch für Sie?
Also es gab von Anfang an eigentlich von meiner Seite aus keine Motivation, das als Familienunternehmen weiterzuführen. Das war etwas, was ich mir angetan habe, wo ich mir schon hin und wieder gedacht habe, warum tust du dir das an? Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war ich sehr froh mit dem, was ich mir angetan habe. Aber ich wollte, ja, wenn es der Martin haben wird wollen, so habe ich gedacht, dann ja, red mal drüber. Wenn nicht, dann werde ich es vielleicht irgendwann verkaufen. Also es war nicht so, dass das als Familienunternehmen, als fortgeführtes Familienunternehmen gedacht war.
Martin, wie bist du eingestiegen? Also was waren so deine ersten Rollen im Unternehmen?
Ja, gute Frage.
Ich sage schon im Plural.
Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, das Unternehmen war ja damals relativ klein, aber sehr profitabel. Ja. Das heißt, ich bin selbst im Jahr 2000 eingestiegen. Das war kurz vor der großen Dotcom-Krise, die dann 2001 stattgefunden hat. De facto 10 Jahre nach der Gründung. Und ja, ich glaube, es war damals auch für mich mehr so ein, ich schaue mir das halt mal an. Ich hatte davor eigentlich schon eine ganz nette Karriere gemacht, hatte tolle Jobs gehabt, hatte die Möglichkeit damals, ich war dann schlussendlich im Bankensektor gelandet und man hat mir dort relativ klar aufgezeigt, wo die Reise hingehen kann. Und ich habe mir aber gedacht, so unternehmerisch das mal zu erleben, das möchte ich nicht quasi an mir vorübergehen lassen.
Eine tolle Chance, ja.
Das war eine tolle Chance und einfach, glaube ich, auch etwas, also ich habe bis heute wirklich größten Respekt vor allen Menschen, die Firmen neu gründen. Ich glaube, es gibt nichts Herausforderndes, als wie from the scratch etwas neu zu starten. Es ist immer einfacher, in was Bestehendes mit einzusteigen. Ja, und ich glaube, wir hatten auch damals nicht den einen Plan, wie wir das jetzt machen werden, sondern ich bin hier halt hereingekommen und dann haben wir aber relativ bald bemerkt, dass so miteinander, das ist gar nicht so einfach, sondern man muss schon so eigenständige Aufgabengebiete irgendwie auch zuteilen. Und ich würde sagen, so die ersten Jahre, wo ich bei der Eventa war, habe ich mich sehr stark um den Aufbau und Weiterentwicklung unseres Personalberatungsgeschäfts gekümmert. In die Zeit fiel damals auch einerseits die Standorteröffnungen in Linz und in Graz, Salzburg. Und ein bisschen später dann auch der Weg nach Mittel- und Osteuropa, wo wir ein paar Jahre sehr, sehr aktiv waren. Ja, und ich glaube, wir haben dann relativ bald uns sehr gut arrangiert, dass jeder so seine Themen hatte, um die er sich gekümmert hat. Und gleichzeitig war uns immer wichtig, und ich glaube, das war schon noch ein Erfolgsrezept, dass egal wie viele Diskussionen und auch Streitereien wir untereinander hatten, zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben wir immer versucht, mit einer Sprache zu sprechen. Und ich glaube, das hat grosso modo eigentlich sehr gut funktioniert.
Kann ich nur bestätigen.
Da passt doch meine Anschlussfrage jetzt sehr gut zusammen. Wo sind denn eure Welten, eure Arbeitsweisen oder Ansichten auch am stärksten aufeinandergeprallt? Da, wo ihr auch sagt, da sind wir sehr unterschiedlich.
Ich glaube, wir sind ganz unterschiedliche Charaktere. Ich würde mich beschreiben als, ich muss alles selber machen, ich muss alles selber können. Ich glaube, ich habe mich auch in meiner Zeit auf jeden Event da Arbeitsplatz setzen können und habe nach einer kurzen Einschulungsphase das erledigen können. Und der Martin ist eher der Manager. Der managt, dass etwas funktioniert. Das würde ich so als die groben Bereiche. Abgesehen davon, ich bin auch ein Kontrollfreak. Das ist gut und böse. Der Martin lässt, glaube ich, eine viel, viel längere Leine seinen Mitarbeitern, als wie es ich gelassen habe.
Ja, ich glaube, das beschreibt es gut. Auf der anderen Seite, ich würde sagen, meine Mutter ist so eine typische Aufbauerin, Pionierin. Das sind ja meistens die, die, wie gesagt, das Unternehmen hat mit 3 Frauen damals gestartet. Da muss jeder alles können und ist dann einfach gewachsen. Und schon wie ich eingestiegen bin, waren das dann so circa 25 Mitarbeiterinnen. Und wir sind dann relativ schnell ja in so eine Größenordnung, wie wir heute sind, rund um die 100 Köpfe gewachsen. Und dann brauchst du natürlich auch eine andere Managementstruktur. Ja, du kannst sozusagen 100 Leute nicht dadurch führen, indem du jeden Job selbst am besten machst. Ja. Auf der anderen Seite, und das war für mich eigentlich auch sehr spannend, auch im Nachhinein, ich glaube, es hat sich gerade in der damaligen Zeit so begonnen, auch das Bild, wie Führung zu sein hat, stark verändert. Also das, was wir heute, glaube ich, teilen, dass wir sagen, Führung hat sehr viel mit Motivation zu tun, mit Coaching zu tun, über Ziele die Leute voranzubringen und weniger eben mit Kontrolle und mit enger Überwachung. Ich glaube, das hat damals schon so ein bisschen begonnen und da merkt man, jeder ist natürlich auch immer Teil seiner Generation. Das heißt, meine Mutter ist natürlich in einem anderen Management-Setting groß geworden, wie ich das dann bin. Und auch jetzt muss ich sagen, bin mittlerweile auch Mitte 50, merke ich ja auch wiederum, wie schon wieder so ein Generationswechsel stattfindet. Also ich glaube, du hast halt alle 10, 15 Jahre mal so ein bisschen einen Change im Setup. Das ist ganz normal. Muss aber auch sagen, es war eigentlich sehr spannend, auch wenn das sehr viele Diskussionen damals immer wieder ausgelöst hat, aber auch diese Unterschiedlichkeit bewusst zu erleben, weil man daraus natürlich auch immer sehr viel lernen konnte. Ja.
Das heißt, am Ende war es eine sehr gute Ergänzung der Generationen. Kannst du dich noch an einen Ratschlag erinnern, Martin, von deiner Mutter, die du besonders wertgeschätzt hast oder die dir auch
geholfen hat? Ich glaube, es war jetzt nicht der eine Ratschlag. Ich glaube, es war einfach das Vorbild, das ich natürlich sehr genau beobachtet habe, teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Ich habe dann auch, wie sich dann meine Mutter schlussendlich ganz zurückgezogen hat, wahrscheinlich trotzdem auch dann erst den Freiraum bekommen, auch so wirklich meinen eigenen Stil zu entwickeln. Das muss man schon auch sagen. Also ich glaube, für ein paar Jahre ist ein Miteinander sehr gut, aber es ist dann auch wichtig, eine Phase, wo dann auch der oder die, die das übernimmt, auch eigenständig agieren können muss. Ich glaube, das ist ja so einer der großen Fehler, der in sehr vielen Übergabeprozessen stattfindet, dass dann trotzdem die Oldies, ich sage einmal, bis ins wirklich hohe Alter so vom Hintergrund noch immer versuchen, die Strippen zu ziehen und damit aber der oder die, die es übernimmt, eigentlich nie wirklich in der Endverantwortung steht. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, der gemacht wird in vielen Übergabeprozessen. Und das muss ich meiner Mutter hoch anrechnen, das hat sie nie gemacht. Also ab dem Moment, wo sie dann draußen war, war sie draußen und dann sozusagen bin ich alleine geschwommen. Ja? Und ich glaube, so gehört es auch.
Schauen wir jetzt nochmal gemeinsam den Entwicklungsprozess von Eventa, aber auch die Evolution und die Entwicklung im HR-Markt in den letzten 35 Jahren an. Eventa ist ja kontinuierlich gewachsen und hat immer wieder neue Geschäftsfelder erschlossen. Wenn ihr auf die letzten 35 Jahre zurückblickt, war dieses Wachstum immer eine strategische Reaktion auf Trends im HR-Markt oder hattet ihr schlichtweg einfach den richtigen Riecher für Potenziale, bevor es ein Trend wurde? Oder war es auch eine Mischung von beiden?
Ich würde da nicht immer so viel Strategie dahinter legen. Also meine Erfahrung ist, die Strategie wird total überschätzt, sage ich wirklich.
Ja.
Ich glaube, es war schon einerseits, wir haben immer versucht, das Unternehmen sehr nahe am Markt zu führen und immer hineinzuhören, was unsere Kunden gerade so bewegt und beschäftigt. Und daher sind wir sicher auch immer wieder auf Themen, auf Trends aufgesprungen. War das ein linearer Weg? Nein, natürlich nicht. Also das war ein sehr amplitudenhafter Weg. Man muss auch dazu sagen, das finde ich, macht generell Consulting schon auch sehr herausfordernd und auch sehr anstrengend, weil unsere Branche extrem konjunkturabhängig ist. Das heißt, in dem Moment, wo die Wirtschaft boomt, boomt unser Business. Und wenn die Wirtschaft schwächelt, stürzen wir katastrophal ab. Und das zu managen, das ist, glaube ich, so die große Herausforderung. Man muss auch leider dazu sagen, von den großen Namen, die es so in den 80er, auch 90er Jahren gab, in unserer Branche, wie ich eingestiegen bin, gibt es de facto niemanden mehr. Ja. Es sind andere Player dazugekommen, das muss man ganz klar sagen. Aber von einer lokalen Szenerie, von einer österreichischen Szenerie, sind von den großen Namen, die sicher die 80er und die 90er Jahre dominiert haben, wir die, die übrig geblieben sind. Ja. Es gibt die eine oder andere Marke noch in einer sehr kleinen Struktur. Ja, das gibt schon. Es gibt aus großen Marken, dass sich daraus 3-4 kleine Splitter gebildet haben, das gibt's auch. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Unternehmen, die so in einer ähnlichen Phase gegründet wurden wie wir, also in den Anfang der 90er Jahren. Teilweise verbindet uns da auch ein freundschaftliches Verhältnis. Aber von dieser Generation davor, und da hatten wir in Österreich ein paar wirklich europäische Player, das darf man nicht vergessen, da waren sehr, sehr große Namen, die haben alle die Wirtschaftsabschwünge nicht überlebt.
Ich würde gerne dazu sagen, aus meiner Sicht ist der Martin schon der wesentlich bessere Stratege, wie ich es war. Ja? Er hat, glaube ich, den besseren Riecher, was kommen könnte. Ob das dann wirklich kommt, ob die Strategie die richtige war, da gehört auch viel Glück dazu. Das war nicht immer auf unserer Seite, aber es war doch das eine oder andere Mal auf unserer Seite.
Ich gebe da vielleicht ein Beispiel. Wir sind relativ spät, nämlich erst Anfang der 2000er Jahre, nach Mittel- und Osteuropa gegangen und haben das, glaube ich, grundsätzlich auch sehr erfolgreich in wenigen Jahren aufgebaut. Und trotzdem ist dann mit der Finanzkrise 2008, 2009, 2010 dieses Geschäft de facto kollabiert. Warum? Weil Wien damals seine zentrale Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa verloren hat, in ganz kurzer Zeit. Das heißt, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer muss man sich vorstellen, dass eigentlich ab der Wende, also ab 89, 90 bis 2008, also das waren doch fast 20 Jahre, sehr, sehr viele relevante Entscheidungen, die Mittel- und Osteuropa, teilweise bis Russland betroffen haben, aus Wien heraus gesteuert und gemanagt wurden. Wien war das Zentrum für Mittel- und Osteuropa. Und das war natürlich für Dienstleister, wie wir das sind, extrem spannend, hier die Projekte quasi zu verkaufen und dann in den Ländern zu delivern. Wie gesagt, wir sind da relativ spät reingegangen und da war wahrscheinlich der Boom schon vorbei. Das heißt, andere Firmen haben sich da wirklich die goldene Nase verdient, aber da waren wir einfach zeitverzögert. Also ich glaube, dieses Timing ist schon sehr, sehr wichtig und sehr relevant. Du kannst die beste Strategie haben, wenn du um ein paar Jahre zu spät dran bist, bringt's nichts.
Lass uns dann gerne nochmal auf ein paar Beispiele eingehen. Wenn wir die Uhr jetzt auch eben 20 Jahre zurückdrehen würden, welches Phänomen der heutigen Arbeitswelt, Trends, die wir da jetzt auch gerade beobachten und sehen, ob es jetzt der extreme Fachkräftemangel ist, das klassische Ghosting im Bewerbungsprozess, immer mehr Remote-Work. Gibt es da ein Phänomen, was euch damals völlig utopisch war oder auch verrückt geklungen hat oder vielleicht auch unvorstellbar, wenn wir jetzt auf die heutige Zeit schauen?
Also da antworte ich jetzt zuerst, weil ja meine Zeit schon viel länger vorbei ist. Zum Beispiel der Begriff Homeoffice, den hat es ja nicht gegeben und das war auch undenkbar und unvorstellbar, dass man jetzt in den 90er Jahren von zu Hause aus arbeitet. Aus den verschiedensten Gründen war das unvorstellbar. Und ich habe heute noch so ein bisschen meine Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Aber Gott sei Dank muss ich ja heute nichts mehr entscheiden. Der zweite Bereich, wo ich sage, das war auch ganz anders, der Martin hat es zuerst schon einmal angeschnitten, ist dieses Work-Life-Balance.
Ein großes Wort.
Ja, ein großes Wort. Wenn wir was tun wollten, dann haben wir es getan. Egal, wie viele Stunden das gebraucht hat oder wie viel Kraft das gebraucht hat. Und da war mir nicht wichtig, ob ich um 6 vielleicht einen Termin zum Laufen mit irgendjemand vereinbart gehabt hat. Und ich glaube, das ist heute ganz, ganz anders.
Also ich glaube auch, das sind sicher wesentliche Punkte, wobei mir schon auch immer wieder wichtig ist, man muss ja auch die positiven Seiten sehen. Also ich gebe nur ein Beispiel. Ich glaube, wir diskutieren heutzutage sehr viel über das Thema Gleichberechtigung und wie Männer und Frauen gleichberechtigt ihre Leben führen können. Und ich glaube zum Beispiel, dass gerade das Thema Homeoffice ein ganz wesentlicher Baustein dazu ist. Denn es ist aus meiner Erfahrung, ich habe selbst einige Kinder, unrealistisch, wenn beide Fulltime arbeiten und das Ganze mit einer 100%igen Anwesenheit ist, sich darum auch noch um kleinere Kinder zu kümmern. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Also jeder, der das behauptet, gratuliere ich dazu, aber es ist aus meiner eigenen Erfahrung unrealistisch. Mit Homeoffice hat sich das ein bisschen verändert, weil man doch mehr Flexibilität hat. Man kann vielleicht am Nachmittag einmal ein Kind zum Sporttraining bringen oder wieder abholen und ich sage mal, diese Zeiten hängt man dann hinten dran, etc., etc., etc. Also ich glaube daher, dass dieses ganze Thema Flexibilität, und da gehört Homeoffice für mich dazu, sehr viel Positives auch bewirkt hat, um in Summe, ich sage einmal, auch ein Stück weit eine gerechtere Welt zu schaffen. Das Thema Work-Life-Balance, da tue ich mir ein bisschen schwerer damit, sage ich ganz offen. Aber auch da bin ich der Meinung, ich glaube, es gab immer diese leistungsorientierten Menschen, es gab die mittelleistungsorientierten und die weniger leistungsorientierten Menschen. Und meine These ist schon ein bisschen, dass es gewisse Gruppen sind, die dieses Thema Work-Life-Balance sehr in den Vordergrund stellen. Ohne das jetzt hundertprozentig so zuzuschreiben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass, glaube ich, durch die Schnelligkeit, die vor allem die Technologie gebracht hat, die Anforderung, auch die Belastung der Menschen schon stark gestiegen ist. Also das beobachte ich an mir selbst. Ich erinnere mich noch zu Beginn meines Berufslebens, wenn du einen Brief bekommen hast vom Anwalt und dann stand drunter, nach Diktat verreist. Also ich werde das nie vergessen, ich habe einmal so einen Brief bekommen, stand von einem Anwalt drunter, nach Diktat verreist. Ja. Also es war irgendwie klar, der ist jetzt halt für die nächsten 14 Tage einmal nicht sprechbar, weil der ist jetzt auf Urlaub oder ich weiß nicht, auf Dienstreise. Und heutzutage erwarten wir, du schickst das E-Mail oder du bekommst ein E-Mail und 30 Minuten später bekommst du schon ein WhatsApp, ob du eh das E-Mail bekommen hast. Und 10 Minuten später bekommst du einen Teams-Call, was jetzt mit der Reaktion ist. Ja, so. Also ich glaube, diese Zunahme an Geschwindigkeit fordert auch wieder eine andere Form, wie man sich selber organisiert, wie man sich auch selber Freiräume schafft. Ja. Und das geht jetzt für mich gar nicht immer nur in Richtung live, sondern einfach auch, um sich wieder mal konzentrieren zu können, um in Ruhe über etwas nachdenken zu können. Also ich glaube daher, man kann die Zeit heute nicht mehr vergleichen mit dem, wie das vor 20, 30 Jahren stattgefunden hat. Die Wirtschaft ist doch auch viel verschränkter, viel internationaler geworden. Das heißt, wir arbeiten alle in Matrixstrukturen, auch das hat es ja früher in der Form nicht so stark gegeben. Da hast du gewusst, da habe ich einen Chef oder eine Chefin und wenn ich mit der mich arrangiere, dann passt es. Heutzutage arbeite ich in der Matrix, ich habe 10 Projektmitarbeiter oder in der Matrix mir zugehörige oder ich zugehörige Leute. Und das bedarf einer ganz anderen Art an Abstimmung. Und wenn ich ein Pech habe, noch in 3 Zeitzonen. Also deswegen, ich glaube einfach, die Jobwelt heute ist ganz anders, wie das früher war.
Weil du auch schon erwähnt hast, wir sind sehr abhängig vom Markt in unserer Branche. Gab es denn auch in Bezug auf Eventer so einen ganz konkreten Wendepunkt, der auch die DNA von Eventer auch nachhaltig verändert hat?
Ja, für mich gibt es 2 Wendepunkte, wo ich glaube, die haben die DNA zumindest sehr stark beeinflusst. Der erste Wendepunkt war der Einstieg von Martin. Wir waren von einem relativ kleinen Unternehmen mit ungefähr 20 Mitarbeitern, sind wir dann ganz schnell zu einem Unternehmen, eigentlich zu einem internationalen Unternehmen geworden, mit Filialen in 4 Bundesländern in Österreich und dann auch im angrenzenden Ausland. Der zweite Wendepunkt betrifft ein privates, trauriges Ereignis. Wir waren im Jahr 2014, 2015 so weit, in ein großes deutsches Unternehmen unserer Branche einzusteigen. Und durch dieses private Ereignis hat Martin dann diesen Einstieg zurückgezogen, was, glaube ich, eine richtige Entscheidung war.
Ich glaube, es gibt viele Wendepunkte in so einer Entwicklung, in so einer Geschichte und viele erkennst du auch erst im Nachhinein, ja? Ob du diesen Schritt so oder so gesetzt hast. Am Ende des Tages sicherlich trotzdem auch die Wirtschaftskrisen, die wir alle erlebt haben. Ja? Also ich erinnere mich, relativ schnell nach der Gründung, der zweite Irakkrieg war das damals eigentlich, glaube ich. Ne? Der zweite Golfkrieg hieß das, also 1991, wo einmal die Weltwirtschaft in die Knie gegangen ist. Dann war die Dotcom-Blase im Jahr 2001, dann war die große Finanzkrise 2008. Und aus meiner Sicht die mit Abstand schwierigste und längste Wirtschaftskrise, die wir jetzt erleben. Also das, was wir jetzt erleben, ist in aus meiner Sicht sowohl in der Länge als auch in der Dimension auf einer ganz anderen Kategorienebene wie diese Krisen, die ich davor beschrieben habe. Weil das waren Krisen, die aber alle so nach 6, 9 Monaten auch wieder vorbei waren und man dann in eine gewisse Normalität zurückgekehrt ist, während das, was wir jetzt erleben, seit 2 Jahren andauert und kein Mensch weiß so wirklich, wo das hingeht. Ja? Also ich glaube, das sind alles Punkte, wo du auch nur auf Sicht fährst und immer wieder kurzfristig Entscheidungen treffen musst. Im Nachhinein weißt du, ob sie die richtigen waren.
Auf unserer Zeitreise gehen wir jetzt immer weiter mehr in Richtung Zukunft und schauen uns jetzt auch mal an, weil wir auch gesehen und gehört haben, die HR-Branche entwickelt sich und das schnell und das rasant. Wenn wir jetzt auf das Hier und Jetzt blicken, auch mit unserem Geburtstagsmotto mehr Zukunft denn je, stellt sich für mich auch die Frage nach der Zukunftsvision für Eventer. Martin, du steuerst Eventer ja durch das Jahr und darüber hinaus und wir stehen auch mitten in Veränderungsphasen durch zum Beispiel KI, durch den demografischen Wandel und vielen anderen Entwicklungen. Wo siehst du denn jetzt auch die größten Chancen und was ist so auch deine Kernvision für Eventer in diesem doch sehr hart umkämpften Dachmarkt?
Naja, wir haben uns ja im letzten Jahr ein großes Rebranding gegeben und haben da wirklich ein Jahr genau an diesen Fragen gearbeitet und haben daraus einen Slogan kreiert, beziehungsweise die Werbeagentur hat ihn für uns kreiert, aber wir finden ihn toll, genau. Das ist dieses It's all about people. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Leitmotto. Also ich glaube wirklich fest daran, dass bei aller Technologie, die natürlich ganz, ganz massiv auch in den nächsten Jahren noch Veränderungen mit sich bringen wird, dass aber trotzdem wirklich jedes Unternehmen auf seine Leute schauen muss und auf seine Führungskräfte schauen muss, aber auch auf jeden einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dass wir in diesen Bemühungen, dass wir dort mit professionellen Dienstleistungen unser Geschäft verdienen wollen. Das ist sozusagen unsere Kernvision. Ich kann noch nicht genau sagen, was das genau für Produkte oder Dienstleistungen sein werden, weil ich glaube, das verändert sich gerade sehr, sehr stark. Aber wir glauben fest daran, dass dieser Fokus einerseits eben auf die Menschen, das aber gepaart mit einer sehr großen Offenheit und auch Begeisterung für Technologie. Die Venta ist ja mittlerweile auch ein Stück weit ein Technologieunternehmen geworden, dass wir dort absolut die Zukunft sehen. Zweites Thema, und wir hatten erst jetzt in den letzten Tagen eine Strategieklausur, wo das auch wieder sehr schön rausgekommen ist. Wir glauben absolut an Partnerschaften. Das heißt, wir sehen uns als Teil eines Biotops von professionellen HR-Dienstleistern. Und wir wollen auch auf dieser partnerschaftlichen Ebene weiter zusammenarbeiten und weiter wachsen. Also ich glaube persönlich, dass die Zeit des Einzelkämpfers vorbei ist, sondern gerade für größere Organisationen brauchst du heutzutage schon sehr umfassende Angebote. Und da macht es durchaus Sinn, sich auch mit dem einen oder anderen zusammenzuschließen und das gemeinsam zu machen.
Frau Meier, wo würden Sie denn gerne Eventa in den nächsten 35 Jahren sehen? Gibt es da auch ein Bild, eine Vision?
Ich kann nur sagen, es freut mich, wenn Eventa erfolgreich bleibt. Ich bin jetzt fast 14 Jahre in Pension. Ich kann nicht mehr auf den Punkt genau sagen, das müssten wir tun, das wäre richtig. Erfolgreich soll Eventa bleiben, denn dann sind, glaube ich, auch die Mitarbeiter der Eventa gerne bei der Eventa.
Eine Frage habe ich noch an Sie. Welcher menschliche Faktor, weil wir jetzt auch über KI gesprochen haben, darf denn bei Eventa auch niemals durch eine KI ersetzt werden? Auch nach unserem Motto, it's all about people, das bei uns ja doch sehr im Fokus steht.
Ja, ich glaube, die Chemie untereinander muss stimmen und dann passt's.
Ja, ich glaube, das Stichwort oder das Wort Empathie ist mir sehr wichtig. Ja. Also wir haben immer das Unternehmen so geführt, dass wir versucht haben, gegenseitig zu verstehen, wie es uns geht, was uns wichtig ist. Es ist nicht immer so, dass man all diese Wünsche und Bedürfnisse auch erfüllen kann, aber man muss sie zumindest mal kennen. Ja. Also ich glaube, bei aller Zahlenorientierung, die natürlich in einem Unternehmen wichtig ist, ich habe immer versucht, so zu führen, dass ich den anderen verstehe und dass ich verstehe, was ihm oder ihr wichtig ist und dass man dann halt versucht, dementsprechend auch seine eigenen Entscheidungen auszurichten. Ich bin auch immer ein bisschen der Strategie verfolgt, dass wir Strukturen um Menschen gebaut haben und nicht umgekehrt. Ja? Also jeder Mensch, und davon bin ich total überzeugt, hat seine Qualitäten, hat seine Stärken, hat seine Skills, das schöne neue deutsche Wort. Und wir müssen versuchen als Organisation, diese Stärken zu nutzen. Und dementsprechend schaue ich mir immer zuerst gerne an, welche Menschen habe ich da, was können die? Und dann überlege ich mir eigentlich, was ist die passende Struktur dazu und nicht umgekehrt. Viele Organisationen verfolgen dann einen anderen Weg und vielleicht ist das ab einer gewissen Größenordnung auch nicht mehr anders machbar. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Multinational mit 100.000 Mitarbeitern bin weltweit, dann wird es schon schwierig, da jeden Einzelnen verstehen zu wollen. Aber ich denke, in unserer Größe, wie gesagt, wir sind momentan so rund um die 100 Köpfe, die hier arbeiten. Ich glaube, da kann man das schon noch versuchen zumindest.
Ich hätte jetzt noch so viel mehr Fragen an euch. Ein spannendes Thema. Wir kommen langsam auch schon zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Und da gibt es normalerweise klassisch auch ein paar doch sehr persönliche Fragen, die wir noch kurz und knackig beantworten. Auch da habe ich mir jetzt noch etwas für euch überlegt, auch an euch beide gerichtet. Wenn ihr jetzt noch mal auf diese letzten 35 Jahre zurückblickt, was war denn auch so ein lustiger Moment oder ein Moment, wo ihr gesagt habt, oh, das war jetzt echt ein grober Fehler, über den ihr noch heute aber auch einfach herzlich lachen könnt?
Ich glaube, es gab viele, viele lustige Momente auch während dieser langen Zeit, die wir miteinander gearbeitet haben. Aber es gab auch Episoden, wo wir uns damals sehr geärgert haben, weil eine Mitarbeiterin ein Auto wollte, das damals schon 150.000 Euro gekostet hätte, wir das aber nicht uns leisten konnten. Ja, im Endeffekt, heute können wir drüber lachen. Also es hat viele Momente gegeben, wo es auch lustig war.
Ja, ich sehe das genauso auch, sich über etwas zu ärgern. Das gehört dazu, aber du musst diese Dinge einfach auch wegstecken. Was mir schon in Erinnerung geblieben ist, wie gesagt, das war sicher die Phase, auch noch, wie ich hier begonnen habe, von sehr langen Arbeitsstunden geprägt. Und ich erinnere mich dann noch öfters, wenn es dann so 21 Uhr am Abend war und dann war die Frage, naja, fahren wir jetzt nach Hause und machen wir uns zu Hause noch ein Essen oder kaufen wir uns was am Weg, sind wir öfters beim Würstelstand gelandet und haben dann noch so gegen 21 Uhr einen gesunden Käsekreiner genossen.
In der Garage.
In der Garage, genau, ja. Genau, weil wir sind in einer, gemeinsam mit den Autos in einer Garage gestanden, wo vor der Garage quasi so ein Würstelstand war, ein sehr netter. Und das ist mir ein bisschen in Erinnerung geblieben. Ich glaube, ich war seitdem nie wieder bei einem Würstelstand am Abend, aber das sind so Erinnerungen, die bleiben.
Dann habe ich noch eine Frage auch an euch beide. Was war denn Martins vermeintlich beste Idee, Frau Meier, wo Sie dann vielleicht auch anfangs dachten, ah, das ist eine absolute Katastrophe, das wird nichts. Und wer von euch beiden hat sich vielleicht am Ende dann doch durchgesetzt?
Also durchgesetzt hat sich der Martin. Und wir sitzen heute in diesem wunderschönen Büro. Und es ging um den Bürotausch von der Neubergasse, wo wir ja 21 Jahre waren, dann in dieses Büro, in dieses wunderschöne Büro in die Seitengasse. Und da war ich am Anfang, habe ich meine großen Bedenken gehabt. Groß, teuer, ja, aber im Endeffekt war es die richtige Entscheidung und Martin hat sich durchgesetzt.
Interessant, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber ja, ich glaube trotzdem, dass es die richtige Entscheidung war. Ja, ich glaube, es gab viele, man glaubt immer nur, es geht um die großen Entscheidungen. Also gerade wenn man in so einem Familiensystem zusammenarbeitet, sind oft gar nicht die großen Entscheidungen die Herausforderung, sondern viele, viele kleine, wo man unterschiedliche Sichtweisen hat. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, es ist mir jetzt nicht diese eine hängen geblieben. Also ich glaube, da gab es jetzt kein so großes Thema.
Danke euch. Wenn wir jetzt nochmal unsere ZuhörerInnen ansprechen, auch direkt, habt ihr vielleicht auch noch einen Tipp, einen guten Ratschlag für alle, die gegründet haben, gründen, auch gerade im HR-Bereich unterwegs sind, etwas, was ihr unseren Followern auch noch mitgeben wollt?
Ich habe ein Sprichwort gehabt, das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Dieses Sprichwort heißt, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Das würde ich gerne mitgeben.
Eine Sache der Einstellung, ja. Vielen Dank.
Also gerade gründen, weil du das angesprochen hast, ich glaube, gründen ist schon sehr herausfordernd und man muss einen wirklich großen persönlichen Einsatz bringen, damit das funktionieren kann. Wobei ich auch da immer glaube, gründen ist nicht gründen. Man muss differenzieren, mache ich etwas alleine? Also das sind diese vielen, vielen EPUs. Ja, oder versuche ich wirklich eine Organisation aufzubauen? Das ist für mich schon noch einmal ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied. Wenn ich eine Organisation aufbauen möchte, dann sollte ich wirklich versuchen, relativ schnell ein gutes Kernteam beisammen zu haben. Denn das ist als Einzelleistung eigentlich nicht machbar. Als EPU ist das, glaube ich, anders. Da kann man wunderbar als Einzelkämpfer, vielleicht mit einer gewissen Supportstruktur, einen sehr erfolgreichen und auch ökonomisch interessanten Weg gehen. Aber in dem Moment, wo ich wirklich eine Struktur, eine Organisation aufbauen möchte, brauche ich ein Kernteam. Und ich muss mir auch in diesem Team idealerweise überlegen, wie ich verschiedene sowohl fachliche, aber auch persönliche Kriterien abdecken kann. Also es ist einfach gut, ein Team zu haben, wo eine Person vielleicht mehr die vorsichtige Rolle abdeckt, eine Person mehr der Stürmer ist, eine Person mehr der Motivator ist und eine Person der geniale Geistesblitz ist, um hier ein Beispiel zu geben. Ja? Und ich glaube, es liegt wirklich in dieser Qualität des Teams, was dann daraus wird. Und auf das muss man einfach genügend Augenmerk legen. Das wäre so mein Tipp für alle die gerade das neue Apple gründen wollen.
Frau Meier, zum Abschluss möchten Sie auch uns etwas auf den Weg geben oder auch direkt an Ihren Sohn?
Ja, viel Glück.
Vielen Dank, liebe Frau Meier, lieber Martin. Danke euch für das sehr kurzweilige, spannende und auch offene Gespräch mit euch. Und ja, die Zukunft geht weiter, heute mehr denn je. Liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet wieder spannende Einblicke in die HR-Welt und heute auch in unser Unternehmen gewinnen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert am besten direkt unseren Podcast-Kanal. So bleibt ihr immer up to date und mit uns verbunden. In diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Wiederhören.